Hallo.
Hallo. Ich möchte ebenfalls damit beginnen, zunächst einmal den Veranstaltern für die Einladung zu danken. Ich freue mich sehr, danke Ihnen, denn es ist wunderbar, so viele Menschen hier aus diesem schulischen Bereich zu treffen, die Lehrer, den Veranstalter, die Studierenden. Also wunderbar. Wenn ich die Vergangenheit betrachte, möchte ich einen Punkt herausgreifen, etwas, was in Brasilien geschehen ist, und zwar nicht in der fernen Vergangenheit, nämlich das sogenannte Citizen School Project in Porto Alegre. Ich möchte Ihnen eine Idee vorstellen, wie dieses Projekt gestaltet wurde, wie es ins Leben gerufen wurde. Und ich versuche hier darzustellen, dass wir viel lernen können über den bestimmten Kontext, in dem diese Erfahrung stattfand. Also ich bin kein Historiker, der Einzige hier, der kein Historiker ist im Podium. Ich glaube aber, dass wir viel aus dieser Erfahrung lernen können, aufgrund der Geschichte, in der diese Erfahrung eingebettet ist. Ich glaube, dass dies Teil des Diskurses ist, den wir ja etablieren wollen. Also tatsächlich aus der Vergangenheit lernen, um uns für die Zukunft anders zu positionieren. So, ich stelle hier mir mal die Uhr, damit ich nicht zu lang spreche. Im Workshop habe ich gestern detaillierter das Projekt Citizen School vorgestellt. Heute möchte ich Ihnen eine kurze Zusammenfassung geben, was es mit diesem Projekt auf sich hat in Porto Alegre, und so ein bisschen die Geschichte beleuchten, wie das zustande gekommen ist. Es ist wichtig zu wissen, dass es hier eine Koalition der Linksparteien gab, die die Kommunalwahlen 1989 gewonnen haben. Das war die zweite Wahl, nachdem die Militärdiktatur ausgerufen wurde. Und dann waren sie im Amt 16 Jahre lang, wurden also dreimal wiedergewählt. Das Bildungsprojekt, von dem ich sprechen werde, ist nur ein Teil des Projekts. Das ging um die Transformation des Raumes in der Stadt. Diese Stadt beherbergt sehr arme Menschen. Porto Alegre ist ein Ort, wo partizipatorisches Budgetieren angefangen hatte. Das, vielleicht haben Sie davon gehört. Es war also möglich, dass die Bürger dann ihre Stimme abgaben, um zu beschließen, wohin das Geld fließen soll, in ihrem Stadtteil zum Beispiel. Im Bildungsbereich, im Bildungsprojekt, was geschaffen wurde, können wir sehr interessante Fakten ableiten. Das war ja, wie gesagt, ein Bildungsprojekt, von dem ich auch gestern gesprochen habe. Und da gab es diese Idee der Demokratisierung der Bildungsprozesse. Da ging es drum. Und was heißt denn demokratisch? Also demokratisch bei der Umsetzung des Prozesses, ja? Naja, es ist ja interessant, ich spreche von wir, also die Gruppe Intellektuelle, die kommen dann zusammen, die setzen sich dahin und planen, und dann sagen wir, aha, ja, und jetzt lassen Sie uns mal das demokratisch umsetzen. Naja, ich möchte das etwas tiefer beleuchten, und ich glaube, wir müssen also zunächst einmal sprechen, welches die Prinzipien sind, die dem zugrunde lagen. Die Grundsätze, die dem allen zugrunde lagen, was die Gemeinschaft wollten, in der Schule auch, die Eltern, die Lehrer, die Gemeinschaftswesen, Beteiligten, die Studierenden, die Schüler, die normalerweise an solchen Diskussionen nicht teilnehmen. Also, das war Teil dieser Reform. Und nach 18 Monaten der Diskussion in den Schulen gab es also drei grundsätzliche Prinzipien der Demokratisierung. Und da ging es darum, dass man den Zugang demokratisieren sollte. Das war Nummer eins. Denn es handelte sich um eine Stadt, wo die Randgebiete die Ärmsten der Armen leben und die hatten gar keine Schule. Also der Zugang, das war wesentlich, dass Schulen in diesen Gemeinschaften gebaut werden sollten. Zweiter Aspekt, die Demokratisierung der Governance, der Regierungsführung sozusagen, das ist ebenfalls wichtig, weil man verstanden hatte, dass ohne dass die Mechanismen, die Strukturen geändert würden, innerhalb der Schulen Demokratisches nicht laufen könnte, eine demokratische Erfahrung nicht stattfinden könnte. Und was ebenfalls wichtig war, war Folgendes, die Demokratisierung des Wissens. Also was heißt Wissen eigentlich? Was heißt Demokratisierung des Wissens? Ist das jetzt die Verteilung, die Umverteilung des Wissens? Was heißt das eigentlich, Wissen? Und was zählt als wahres Wissen? Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, sondern einfach die gröberen Gedanken, die Ideen dahinter vorstellen, die sich einreihen auch in die vorherigen Präsentationen. Was Cathy auch sagte, sie hat ja von der Utopie gesprochen und das greife ich jetzt auf am Anfang meines Vortrags und ich ende dann damit auch. Also Žižek ist ja jemand, der kontrovers ist, aber er hat einen Punkt sehr interessant herausgearbeitet, den möchte ich aufgreifen. Denn für ihn geht es bei der Utopie sowohl um die Vergangenheit als auch um die Zukunft. Denn wenn wir nicht die Bedingungen verstehen, in denen es zu einer Utopie kommen kann, können wir die Utopie nicht bauen und schaffen. Also die Utopie, sagt er, ist ja keine freie Fantasie, sondern es ist ein Teil innerster Dringlichkeit. Also es ist keine Option, nicht utopisch zu denken. Und bei Porto Alegre können wir sagen, haben wir ein gutes Beispiel dafür gefunden. Es gab keine Alternativen für diese ärmsten Gemeinschaften der Armen. Da musste man eine Utopie walten lassen, um Raum zu eröffnen für die neuen Schulen. Und das war Teil der Erfahrung. Wenn wir also aufgreifen, was es seit einiger Zeit gibt, diese Ideen, der Gedanke des Neoliberalismus und natürlich der wirtschaftliche Neoliberalismus ist auch von konservativen Ökonomen in Frage gestellt worden. Aber und der Neoliberalismus hat in der Wirtschaft gemischte Resultate gezeigt, auch sogar von kapitalistischer Seite aus betrachtet. Aber es geht noch um etwas anderes. Und ich denke im Grunde, dass der Neoliberalismus aber den gesunden Menschenverstand eigentlich geändert hat. Also das ist wichtig. Ich glaube, wir müssen über diesen Wandel sprechen. Wie hat sich der gesunde Menschenverstand geändert vor diesem Hintergrund, vor dieser Folie? Da geht es um das, was verschwindet, was sich verschiebt. Und ich glaube, zu den Konsequenzen gehört, dass im Grunde die Beziehungen zwischen Macht und Ungleichheit sich verschieben und dass man im Grunde genommen den Opfern die Schuld in die Schuhe schiebt und sagt, ja, ihr habt jetzt nicht die richtige Wahl getroffen, nicht die richtigen Entscheidungen. Das heißt, die Öffentlichkeit wird verteufelt und Ferner eine Rekontextualisierung hat stattgefunden. Also die Wörter, die vor dem Neoliberalismus benutzt wurden, die sind jetzt sozusagen neu geschöpft worden, recycelt worden und neu eingebaut worden. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Erstmal müssen sie sozusagen vom vorherigen Inhalt gereinigt werden und dann neu zusammengesetzt. Also die Änderung des Neoliberalismus hat was zu tun mit dem Auslöschen der Erinnerung und der Geschichte dessen, was früher war. Also Cathy hat ja darüber gerade vorgetragen, uns viele Beispiele gezeigt, muss ich jetzt gar nicht wiederholen. Und zwar, wie sehr fortschrittliche Erfahrungen im Bildungswesen stattgefunden haben. Viele wissen das aber gar nicht, würden es auch nicht für möglich halten, dass es so etwas gibt. Wir vergessen also vieles. Diese Erfahrungen der Mobilisierung, die werden gar nicht wahrgenommen, sie werden entkoppelt und auch in den Gemeinschaften sind sie nicht mehr vorhanden. Wenn wir also nachdenken über die Zukunft, müssen wir zwangsläufig uns mit der Vergangenheit verbinden. Es geht hier um die Geschichte der Mobilisierung, die wiederhergestellt werden muss. Das ist wichtig. Und das Beispiel der Citizen School zeigt uns einen sehr interessanten Fall. Nämlich, wie ist es möglich, die Geschichte der Mobilisierung wieder aufzugreifen und uns mit ihr zu verbinden? In diesem Zusammenhang ist folgendes Beispiel wichtig zu verstehen. Wir haben in Brasilien viele Diktaturen gehabt, aber die letzte militärische Diktatur lief von 64 bis 85 des letzten Jahrhunderts. Die politischen Parteien wurden halt verboten und die Gewerkschaften wurden an die Kandare gelegt. Gab es natürlich auch immer irgendwie kleine Lücken, aber im Grunde genommen wurden die Lücken geschlossen. Natürlich gab es auch im Untergrund dann immer weitere Mobilisierungsbemühungen. Aber dann hat es in Brasilien so kleinere Mobilisierungsbewegungen gegeben. Zum Beispiel kamen die Mütter zusammen und die haben Protest gegen die Regierung eingelegt, weil die Lebenshaltungskosten zu hoch waren. Also die sind dann vor die Supermärkte gezogen, die Lebensmittelhändler, und haben angefangen zu protestieren. Nun, die politischen Parteien oder die Gewerkschaften haben nicht gesagt, okay, das ist jetzt Politik, das sind halt irgendwelche Frauen, die da protestieren. Und in ganz Lateinamerika haben wir das gesehen, auch in Mittelamerika, dass es solche Mobilisierungen gab, zum Beispiel auch die kirchlichen Basisgemeinschaften, die sich auf die Befreiungstheologie stützten, Verbindungen zum Marxismus reklamierten. Und die haben sich in der Kirche getroffen, manchmal im Gemeinwesenzentrum und sind zusammengekommen, haben gesprochen über ihre Leben, haben jetzt keine Methode der Analyse der Realität entworfen. Aber diese Mobilisierung, diese Gruppenbildung ist geschehen. Und es ist sehr interessant festzustellen, warum eigentlich dies etwas zu tun hat mit diesem Citizen School Projekt und inwiefern das der fruchtbare Boden war, auf dem das Projekt wachsen konnte. Also diese Idee, den Begriff der Vorhut oder der Avantgarde irgendwie neu zu besetzen, das war ja so ein Begriff der offiziellen kommunistischen Partei in Brasilien. und die waren im Grunde genommen fast Unterstützer der Diktatur, weil natürlich die Linke meinte, okay, ja, also wenn der Kapitalismus weiter um sich greifen würde, oh, dann wäre das ja ganz schlecht. Also, aber diese neuen Mobilisierungen oder neuen Bewegungen sagten, nein, so dürfen wir nicht weitermachen. Das war also sehr fruchtbarer Boden, auf dem Dinge wachsen konnten. Und letztlich waren dann die Methoden und die Organisationen, die ins Leben gerufen wurden, so, dass sie die Schaffung neuer politischer Parteien und Gewerkschaften beeinflussen können. Also zum Beispiel die Arbeiterpartei, die verschiedenste Strömungen der Linken vereinte, wurde geschaffen. Und tatsächlich gibt es auch, glaube ich, die größte Lehrergewerkschaft Südamerikas, des Staats Rio Grande do Sul, und Porto Alegre ist die Hauptstadt dieses Bundesstaates, die da dort geschaffen wurde. Ja, und die jenigen, die damals die Kommunalwahlen gewonnen haben, kamen also aus dieser Tradition, kannten die Nachbarschaft, haben demokratische Entscheidungsfindung erlebt, von unten nach oben gehend. Und sie waren dann diejenigen, die das Citizen School Projekt geschaffen haben und organisiert haben. Ja, das zeigt uns ja sehr viel, warum diese Erfahrung gerade dort Früchte getragen hat. Denn es gab hier die Möglichkeit, dem Citizen School Projekt die Tradition der demokratischen Regierungsführung in der Bildung einzuhauchen. Im Grunde haben sie den Raum eröffnet, also diese sozialen, neuen sozialen Bewegungen, wo die Gemeinschaften aufgefordert worden sind, ihren Beitrag zu leisten zum Curriculum, auch zur Gestaltung der Schulen, zur Entscheidungsfindung oder wie das Geld am besten verwendet werden soll. Also das ist wirklich eine Mobilisierung. Das sind ganz ein fruchtbarer Boden gewesen, auf dem das wachsen konnte. Und viele haben daran teilgenommen, in diesen armen Gemeinschaften. Im Grunde sind sehr viele ja immer an die Stadtränder hineingekommen. Sie leben vielleicht noch nicht lange dort, sondern versuchen dort an den Rändern der großen Stadt ihr Heil zu finden. Und sie werden jetzt auf diese Art und Weise organisiert. Ich glaube, es gibt einige Lehren, die wir daraus ziehen können. Im Falle Porto Alegres gibt es interessante Lehren. Cathy hat das aufgegriffen. Die Verbindung, ja, wenn es Änderungen gibt, dann aufgrund der Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Schulrealität. Und bei uns hat man ebenfalls erkannt, dass man hier die Art und Weise ändern musste, wie Bildung an die Armen herangetragen wird. Man hat immer gesagt, okay, wenn es mit der Bildung scheitert, dann ist das ein Defizit derjenigen, die die Bildung eben nicht annehmen. Also wir geben ja denen das, was sie nicht haben, also das ist Bildung. Sie haben das nicht, das versuchen wir, die Lücke zu schließen. Das ist so eine bestimmte Erfahrung, auf die aufgebaut wurde. Und da gab es also die Idee der Rolle der Schule. Und Schulen können natürlich machtvolle, kraftvolles Wissen für eine Gemeinschaft gebären. Aber die Gemeinschaft musste erstmal die Probleme als eigene Probleme identifizieren. Und es ging auch nicht, indem man sagen würde, okay, das, was du weißt, das ist aber gar kein richtiges Wissen. Also man musste das verbinden, das traditionellere Wissen einerseits und dann das gängigere Wissen, das grundlegend war, um sozusagen eine Transformation einzuleiten. Und man musste sagen, dass die Kinder im Grunde genommen bilingual werden mussten, also praktisch in beiden Räumen sich zu Hause fühlen mussten. Also ein bloßes pädagogisches Verteilungsmodell, wo etwas als selbstverständlich hingenommen wird, nein, das kann nicht die notwendigen Änderungen hervorbringen, durch die der Lehrplan gerecht wird. Also wenn man wirklich an der Gerechtigkeit, einem gerechten Curriculum interessiert ist, da muss das anders laufen. Da muss man nachdenken über den Lehrplan und die Verbindungen in Bezug auf die Perspektive, die hier wirklich von den Kindern eingenommen werden soll. Wo will man hin? Und ich glaube, es ist ebenfalls wichtig festzuhalten, wenn man schon institutionellen Wandel bewegen möchte, in der Schule ansetzend, dann kann man sich nicht einfach hinsetzen und sagen, oh ja, das sieht ja gut aus, das ist ja schon prima. In vielen Schulen war es so, wenn neue Mechanismen eingesetzt wurden, zum Beispiel, wo Kinder flexibler sein konnten und nicht von einem Scheitern zum anderen vorangingen, sozusagen, und das immer mitnahm von einem Jahr zum anderen, dann kann auch das verknöchert werden, sozusagen. Also man muss auch da Strukturen haben, die es gestatten, dass Diskussionen stattfinden. Also ich habe mit der Utopie angefangen und ich ende mit dem Utopiebegriff. Ich denke, wir leben in einer Zeit, in der der Diskurs, der Bildungsdiskurs in einem Rahmen stattfindet, in dem man immer fragt, wo sind die guten Methoden? Welches sind die guten Methoden und wie können wir hier übereinstimmend zu einer Schlussfolgerung kommen? Aber Žižek sagt, also utopisch zu denken bedeutet nicht, dass man ein Träumer ist, sondern man will etwas verwirklichen. Wenn es eine Zukunft geben soll, dann muss sie gestaltet werden, denn das ist eine Frage des Überlebens. Und gestern habe ich gesagt, im Lokalblatt der Stadt, in der ich lebe, da gibt es eine Kampagne und da heißt es als Überschrift immer, okay, die Bildung braucht Antworten. Naja, es stimmt, wir brauchen Antworten im Bildungswesen. Aber es kommt ja darauf an, welche Fragen wir stellen und wir brauchen neue Fragen. Und für neue Fragen brauchen wir neue Antworten, natürlich. Ich stimme mit Žižek überein. Wenn dies keine utopischen Fragen sind, dann macht es wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn, sie überhaupt zu stellen. Vielen Dank.